Wir wollen ein Wort Gottes lesen aus dem Neuen Testament und schlagen dazu Lukas auf, Kapitel 21, und zwar aus den Versen 25 und 26. Lukas 21, Vers 25b. Da heißt es: Und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Soweit. Da stehen sie nun, die Völker, die Nationen sind ratlos, heißt es hier. Im Völker- und Menschenmeer, da braust und wogt es ungeheuerlich und keiner weiß recht, was er noch tun soll. Und die Wogen werden immer höher und die Wellen schlagen immer härter und die Führer der Nationen spüren, dass es gewaltiger wird, dass es ihnen aus den Händen gleitet, aber sie können nichts dagegen unternehmen. Die unerlöste Welt steht im Zusammenhang mit dieser Aussage. Sie steht vor der Hinrichtung. Das ist das Bild. Die unerlöste Welt steht vor dem Gerichte Gottes. Die Gottlosen ahnen etwas davon. Und wir wissen es, was da kommt. Immer mehr und mehr treibt die ganze Sache einem baldigen Ende entgegen, wo die Bewohner, wie es hier heißt, verschmachten vor Furcht und Erwartung dieser Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen. Und unter diesen Gegebenheiten, da gehen wir, die von der Gemeinde, die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Zukunft entgegen, ohne auf die Dinge zu schauen, welche die Welt in Sünde und Untergang bringen. Das ist ein wunderbarer Vorteil, ein Gnadengeschenk Gottes, dass wir in diesen Zeiten, in den letzten, die wir miterleben können, die Voraussagen Gottes in aller Ruhe und Stille verharren auf die Ankunft unseres Herrn. Ich darf dazu ein kurzes Wort aus Psalm 112 heranziehen, wo es in Vers 6 heißt, B, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Und dann heißt es in Vers 7, und das betrifft uns besonders. Nicht wird er, der Gerechtfertigte, sich fürchten vor böser Kunde. Fest ist sein Herz, vertrauend auf Jehova. Ich habe das nicht gesagt, ich habe es nur vorgelesen. Aber dieses Wort ist von dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat Und lassen wir uns ja nicht hineinziehen in den Strudel der Gerichtsmenschen, die etwas ahnen von dem, was da kommen wird in Kürze. Wir, die Gemeinde des lebendigen Gottes, gehen dieser Zukunft entgegen, erwartend nicht das Gericht, welches Christus stellvertretend für uns auf sich genommen hat, sondern wir erwarten seine verheißene und angekündigte Ankunft. Blicken wir in dieser krummen Welt um uns, dann sehen wir nichts anderes als Verderben und Tod. Dieser Tod, welcher das ganze Elend der Menschen zeichnet, es ist das Seufzen der Schöpfung nach Römer 8, Vers 22. Und suchen wir für dieses Seufzen die entsprechende Ursache, den Ursprung all dieses Elends, so finden wir nur eines. Es ist die Sünde. Alles das, was mit dieser Sünde in Berührung steht, nahm den Anfang, als der Mensch unter Gericht gestellt wurde. Wir wissen um die Dinge, die Gottes Wort uns eingangs der Heiligen Schrift mitteilt. Das Haupt der Schöpfung, aus der Gegenwart des Schöpfers vertrieben, ausgetrieben, Austreibung ist Gericht. Aus dem herrlichen Wonnegarten ausgetrieben worden sind wir. Aber mit dieser Austreibung aus dem Garten verloren wir auch ein herrliches Stück der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir haben den Wonnegarten, die Gegenwart Gottes, verlassen müssen. Wir wurden nicht gefragt, denn einer, der unter Sünde steht, der unter Gericht steht, wird nicht mehr gefragt, ob er mit dem Urteil einverstanden sei. Und genau an diesem Zeitpunkt des Sündenfalles, genau da brachte die Sünde den Fluch über die ganze Schöpfung. Gott sprach, als er redete: Verflucht sei der Erdboden. Das ist die ganze Schöpfung. Um deinetwillen, das war der Sündenfall der ersten Menscheneltern. Jeder, der den Gott der Barmherzigkeit verlässt, anerkennt zugleich den Weg und das Oberhaupt des Gegners Gottes, Satans. Anerkennt den Fluch, wenn wir ihn gehen, unter welchem er steht. Nicht mehr sollte mühelos die Vielfalt der Frucht des Wonnegartens als Nahrung dienen, deren Früchte sie sich so leicht bedienen konnten, in einer ungeheuerlichen Auswahl jeden Tag neu. Dieser Segen war durch die Sünde beendet. Schade, können wir nur sagen. Gott sprach weiter:
mit Mühsal,
sagt Gott, sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Das war der verfluchte Erdboden. Das sollte unsere Nahrung sein, weil wir die Nahrung Gottes verworfen haben durch Lust und Liebe zur Sünde. Von dieser Frucht des Verfluchten haben wir uns heute noch zu nähren und haben davon zu leben. Hätte Gott in seiner Barmherzigkeit uns auch noch seinen Segen vorenthalten, wäre kein Mensch, kein Geschöpf mehr auf dieser Erde. Weil dieser Fluch heute noch im Weizenkorn des materiellen Brotes liegt, haben wir dieses mit Danksagung zu nehmen, worin, sagt Paulus, diese Nahrung geheiligt wird. Das Geheiligtsein hebt also den Fluch auf.
Dornen und Disteln sollen sprossen, sagt Gott, damit die notwendige, lebensnotwendige Arbeit noch härter werden soll, stellt sich Gott des verfluchten Bodens auch mit neuen Fluchesgewächsen entgegen.
Also ist es von Gott bestimmt, dass wir hart zu arbeiten haben. Und wo immer auch heute diese Weisung Gottes nicht befolgt wird, Fluch ist auf jenen. Und wir haben nur Ja zu dem geredeten Wort Gottes zu sagen und sonst unseren Mund zu halten. Aber auch das Kraut wird dort erwähnt, hat der Mensch nach dem Sündenfall zu essen, dieses Kraut, welches Gott hat wachsen lassen für die Tiere. Das soll nun auch unsere Nahrung sein. Schade, was dort im Garten Eden geschehen ist, seitens des Menschen. Selbst das hat vom verfluchten Boden abgerungene Getreide, dieses erarbeitete Brot soll nun im Schweiße des Angesichts gegessen werden. Verstehen wir? Wir sollen nicht im Schweiße des Angesichts allein arbeiten, sondern im Schweiße dieses Brot essen. Da hat so ein komisches volkstümliches Sprichwort herauskristallisiert. Wir kennen das. Na, da sagt man, ja, das sind die Richtigen, die beim Essen schwitzen und beim Arbeiten frieren. Das ist hier nicht gemeint. Ich wollte das nur sagen, damit hier die Verkündigung nicht falsch verstanden wird. Wie lange soll denn dieser Zustand anhalten? Nun, so lange, bis du, Mensch, zurückgekehrt bist zur Erde, sagt Gott. Denn von ihr, von dieser Erde bist du genommen. Also hast du wieder dahin zurückzukehren. Denn Staub bist du. Und zum Staube wirst du zurückkehren. Eigentlich eine sehr harte Sache. Aber diese Härte, die darin liegt, entspricht der Härte der Sünde. Wie Gott Sünde sieht. Auch in deinem Leben.
Nicht, dass wir denken, wenn wir Kinder Gottes wären, hätte Gott eine andere Werteinschätzung von Sünde. Das stimmt nicht. Das ist Lüge. Gott beurteilt die Sünde, egal ob sie von Verlorenen oder von Kindern des Lichts begangen wird. Und von diesem Augenblick der Rede Gottes hier im Garten Eden, da brachte die Erde dem Menschen nicht mehr die herrlichen Früchte Edens, des Wonnegartens, sondern sie brachte Dornen und Disteln hervor in Menge. Darum, weil Gott geredet hatte, harte Arbeit im Schweiße des Angesichts ist die Forderung eines heiligen Gottes gegenüber solche, die da sündigten, um die Erhaltung des Lebens. Unser irdisches Leben ist seither eines, das nur noch Tod und Sterben nach dem Worte Gottes ist. Und das ist gut so. Welches Tages du davon issest, sagt Gott, wirst du des Todes sterben. Und seither trägt der Mensch diesen angekündigten, diesen ausgesprochenen Tod in sich, sobald er das Licht des Lebens hier als kleines Kind erblickt. Selbst die Erlösten und Erretteten denken viel zu wenig daran, dass der Tod unser ständiger Begleiter ist. Mit Geschrei tritt der Mensch in dieses Leben ein, und mit Schmerz und Seufzen verlässt er diese Erdkugel. Aber denken wir daran, jede einzelne Ermüdung des Leibes, jede Krankheit, auf welchem Gebiet sie liegen mag, im Geiste oder der Seele oder des Leibes, ist zugleich ein Vorlauf, aber auch eine Erinnerung deines Todes. Nichts ist dir so gewiss als dein Tod. Solltest du da so leben, als sei dies nicht härteste Realität in deinem Leben? Alles das, weil er der Sünde wegen zurückkehren muss, wovon er genommen ist, vom Staube. Ausgetrieben aus dem Garten Eden, um dieser Sünde willen steht nun der Mensch da. Und zwar verführt. Er hatte sicherlich sehr gute Gedanken, beste Gedanken, die ein Mensch haben kann, aber es wurde ihm zum Tode. Nun steht er da, verführt durch einen, der vor ihm ausgetrieben wurde. Allerdings aus den Regionen des Himmels, Satan der Böse. Er stand dahinter, es ist sein Werk und seine Absicht, dass der Mensch also fallen sollte. Und dieser einst gesalbte Cherub riss ganze Fürstentümer von Engeln mit in das Chaos, und der Mensch im gefallenen Zustand riss die gesamte Schöpfung der Pflanzen und Tiere mit in den Tod. Das sagt uns Gottes Wort völlig klar, und darum sagen wir das auch hier, was wir sagen sollen. Das Getier des Feldes, die Vögel des Himmels, kamen einstmals nach dem Befehl Gottes zu dem über sie gesetzten Herrscher. Wir lesen das im Alten Testament. Dem Menschen. Sie kamen wie beim Militär zum Rapport. Zur Krone der Schöpfung. Der Mensch. Welch ein Adel, den Gott in die Krone der Schöpfung hineingelegt hat, Herr zu sein über alle Tiere, über alles Feld, über alle Pflanzen, über die ganze Schöpfung. Weil nach 1. Mose 1, 28 und 2, 19 noch keine Sünde da war. Da war der Mensch von Gott geadelt. Darum kamen alle Tiere zu ihm völlig furchtlos. Das ist interessant. Da hatte kein Tier Angst vor dem anderen. Sie kamen und stellten sich vor Adam auf, um ihren Namen zu empfangen. Und dann gingen sie wieder weiter. Sie lebten paradiesisch, ohne Angst, ohne Schrecken. Aber seit dem Sündenfall war das alles völlig anders geworden. Erstmals mussten Geschöpfe Gottes leben, ihr Leben lassen. Tiere mussten ihr Leben hergeben. Weshalb denn? Um der Menschen willen. Der Mensch, der gefallen war. Und Gott selbst war es, der ihr Lebensblut vergoss, um aus ihren Fellen den sündigen Menschen eine Bedeckung für ihre Schande zu machen. Sünde ist Schande. Wir sollen das erkennen. Und in der Schlachtung dieser Tiere, von der Gottes Wort redet, wird erkannt, dass das Leben eines schuldlosen Wesens zu ihrer Bedeckung und Errettung dahingegeben werden musste. Und zugleich ersehen wir noch etwas anderes, nämlich den Hinweis auf das von Gott vor Grundlegung der Welt ausersehene Lamm Gottes. Das wird darin offenbar. In dieser Handlung sahen sie also zum ersten Mal ihre Augen den Tod. Und das mit Entsetzen. Solches hatte es noch nie in der Geschichte Gottes, auch nicht in der Heilsgeschichte gegeben. Welch eine Erschütterung musste ihr Inneres erfasst haben, als sie die Leichen dieser Tiere sahen. Folgen der Sünde. Und dem zu folgen mussten sie lernen, was der Tod wirklich sei. Dem sie nunmehr alle unterworfen worden waren. Wie schrecklich ist die Sünde und wie furchtbar ihre Folgen. Dabei war alles das, aber nur der Anfang des Verderbens. Und genauso wie die Sünde der Menschen wuchs und größer ward, so wuchs mit ihr auch das Verderben und vermehrte das Elend und das Seufzen in dieser und auf dieser fluchbeladenen Welt. Diese Vermehrung sehen wir im Unheil gleich zu Anfang in der Geschichte Kains, des ersten Menschen, der in diese Welt hinein geboren wurde. Die Erde hatte das Blut eines Ermordeten, seines Bruders Abel, getrunken. Daraufhin vermehrte Gott um Kains Sünde willen das Verderben. Sünde bleibt nicht allein, sondern hat immer Kettenreaktion, auch in deinem Herzen. Der Herr sagte, wenn du den Erdboden bebaust, so soll er dir hinfort seine Kraft nicht geben, auf die vom Menschen gebrachte und erbrachte Kraft blieb alles unverändert. Wir sehen, dass es auf das Wort und die Kraft Gottes ankommt, in seinem Segen zu wandeln. Nie auf uns und unsere Kraft. Und wie oft hat sich seit den Tagen Abels die Erde ihren Mund öffnend aufgetan, um das von Bruderhand in Strömen vergossene Blut der Menschen zu trinken. Denken wir an die vielen Kriege auf allen Erdteilen zuvor oder an die Verfolgungen der Christen oder der Juden. Überall neue Schuld, neue Folgen der Schuld. Und das, was wir heute hier in Europa erleben, sind die Folgen von Schuld. Und diese Folgen von Schuld kommen überall dort, wo einem Volke die notwendige Vergebung versagt bleibt, indem ein Volk nicht Buße tut. Wenn also das vergossene Blut Abels eine Vermehrung des Fluches brachte, so wollen wir uns dann, und wie sollten wir uns dann wundern über die Vermehrung des Verderbens, welches nach all dem vergossenen Blute der Menschen über die Welt gekommen ist. So treibt also die Vermehrung des Fluches sich einem Ende entgegen, dem Höchstmaß. Und es geht also ein Seufzen und ein Sehnen nicht allein bei Einzelnen, sondern durch die ganze Menschheit. Auch die Schöpfung seufzt und wartet sehnsüchtig auf den Tag der Offenbarung der Söhne Gottes, an welchem Tag auch sie von der Knechtschaft des Verderbnisses hin zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes teilhaben möchten. Die Tierwelt sehnt sich danach. Die Menschen, die Krone der Schöpfung, weniger als die Tiere. Soweit ist der Mensch durch die Sünde gefallen, der Urheber der Sünde in der Materie, der Mensch. Diese stumme Kreatur kann aber ihr Seufzen selbst nicht aussprechen. Das ist ein Problem, das uns betrifft. Wir aber, die wir die Erstlinge des Geistes haben, sagt das Neue Testament, sind der Mund dieser Sprachlosen. Und solche, die durch ihren gebrechlichen Leib selbst dieser Schöpfung noch angehören und auf die Erlösung des Leibes warten, haben ihr der ganzen Schöpfung Seufzen vor Gott zu bringen. Und wehe, wir tun es nicht. Der Herr möchte uns geöffnete Augen geben, damit wir im Willensbereich Gottes beten und unseren ganzen Egoismus eigener Gedanken als Sünde verurteilen lernen. Heute noch sehnen sich die Menschen nach schönen Plätzen in ihrem Urlaub, in ihrer Freizeit. Man fährt weg, man bringt Opfer von Zeit, man bringt Opfer von Geld, um schöne Plätze der Erde aufzusuchen. Und suchen sie auf, um von den Wundern der Herrlichkeit der Schöpfung etwas mitzubekommen. Doch längst ist ihre Schönheit durch die Sünde in dieser Welt verloren gegangen. Und dennoch erwartet und sehnt und ersehnt der Mensch. Er sehnt sich danach, einmal vom Tod und vom Verderben frei zu werden. Wissenschaftler mixen in ihren Retorten seit Jahrzehnten Dinge, die darauf hindeuten, dem Menschen Lebensverlängerung zu vermitteln, um den Zellenverfall entgegenzuwirken. Das ist alles Unsinn. Das Geld sollten Sie nehmen und der Mission überführen, da wär's gut angebracht. Oft wird von den Menschen, die um uns sind, die verloren sind, gesagt, es muss doch irgendwie einmal wieder Ordnung kommen, wieder besser werden. Einmal müssen doch die Völker zur Ruhe kommen. Es muss doch irgendwann wieder mal Frieden geben. Dabei haben wir gar keinen Völkerkrieg. Und dennoch gebricht's an dem Frieden. Der Friede ist nicht in den Herzen der Menschen. Er ist weit entfernt. Und die Menschen geben sich viel, viel Mühe. Sie bemühen sich, dieses Ziel zu erreichen, Frieden herbeizubringen. So ist die Geschichte des gefallenen Menschen ein Beweis, dass er ohne Gott das Verderben um sich herum nur vermehren, nur größer machen, aber nicht verringern kann. Über die Tage Noahs sagt das Wort Gottes, dass der Mensch seinen Weg verderbt hatte auf Erden. Und von unseren Tagen sagt der Herr, dass wir am Ende eine Wiederholung der Tage Noahs finden werden. Und dies alles sehen wir an den Gottlosen, an ihrem frechen, an dem frechen Auftritt der Menschen, einer zum anderen. Frech! Das ist das Bild des Antichristus, der uns im Daniel mit frechem Angesicht gezeigt wird. Die Menschen sind frech gegen Gott und frech gegen Menschen. Es sind Lästerer mit harten Worten. Aber selbst die Gemeinde Jesu bleibt von diesem Abgrundgeist nicht verschont. Das sage ich. Und das kann ich auch beweisen. Gottlose ziehen gegen Gott zu Felde. Und da blüht die antichristliche Anmaßung. Es wird geprahlt, es wird gerühmt. Und wenn Menschen nicht von Menschen gerühmt werden, dann rühmen sie sich selber. Das ist der Zeitgeist, in dem wir heute leben, der Gerichtsgeist. Die Unzucht blüht. Wir kommen seit einer Woche zurück von Bleckendorf und da erzählte uns gerade Bruder Eisenhut, wir haben dort eine Schule und das wird ja jetzt sehr demokratisch gehandhabt, das Ganze. Und da hat sich ein Lehrer nackt ausgezogen vor der Klasse der Zehnjährigen, eine gemischte Klasse, und hat sie dann aufgefordert, und da kamen dann zwei vor, die mussten sich auch ausziehen, ein Mädchen und ein Junge. Nun standen sie da. Geschwister, ich meine, wir lachen, ich habe auch gelacht. Wir dürfen auch darüber lachen, aber so weit ist der Mensch ohne Gott gekommen, das sage ich. Und die kommen noch viel weiter. Ich möchte das nur sagen. Schon haben die Homosexuellen nach Bonn geschrieben. Sie wollen die Gesetze aufheben, die ihnen uneingeschränkt ihr Innenleben und ihre Liebe den Schülern vermitteln lernen. Die Ungerechtigkeit nimmt zu. Alles, was hier aufgezählt ist, ist im Geiste des Antichristus. Er ist und wird ein Homosexueller sein. Das sagt die Bibel ganz klar. Die Gewalttäter vermehren sich. Wie? Wie Gras? Wie Unkraut wächst es in jeder Ecke des Gartens? Wehe, du legst nicht deine Hand an, um das Unkraut zu ziehen. Du brauchst es nicht zu begießen. Es wächst schneller wie das Notwendige. Blutvergießen zeichnet ihren Weg. Diese dunklen Schatten, von denen wir vor Jahren verkündigten, dass sie sich vorausschauend schon erkennen lassen, liegen heute schon auf der Menschheit. Sie sind schon da und sind nicht mehr nur Schatten. Ist es dann nicht für uns die Mahnung, die Lenden zu umgürten? Bruder und Schwester, was ist überhaupt dein Ziel, wenn du sagst, du hast Jesus lieb, hast andere Probleme? Dann lebst du in Sünden. Die Lenden zu umgürten und zu stehen, sagt Paulus. Wie denn? Mit brennenden Lampen kannst an die Hauptwache gehen. Mit welchen brennenden Lampen den Herrn zu erwarten.
Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sagt Paulus, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Wir erwarten ihn, wir freuen uns darauf. Freust du dich auch oder hast du andere Freuden? Lob und Dank. Für uns bricht dann die Verheißung an, seine Herrlichkeit zu schauen. Wir freuen uns riesig darauf. Aber auf der Erde hier wird's furchtbar sein. Wenn das Salz der Erde nicht mehr da ist. Dann erfüllt sich Jesaja 60, Vers 2. Da heißt es, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Der Tag des Zornes Gottes bricht an. Die Gemeinde Jesu hat diesen Tag bis heute verhindert. Solange die Gemeinde hier ist, wird dieser Tag nicht anbrechen. Paulus sagt, lasst euch ja von niemanden verführen. Dieser Tag kommt nicht. Ja, es sei denn in der 70. Jahrwoche, da haben wir aber nichts mit zu tun. Wo der Antichrist und so weiter, der sich in den Tempel setzt und sagt, er sei auch gleich noch Gott. Der Zorn und die Schelte Gottes vollzieht sich an der Menschheit. Der Herr übt vom Himmel her Gericht. Und Petrus, der Apostel, drückt diese Frage zum Gericht mit den Worten aus, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Ha, da fehlt's. Welche solltet ihr dann sein, wenngleich dieses Wort sich auf die Auflösung der Elemente bezieht, so darf es auch hier angewandt werden. Denn beides sind Aussagen des Gerichtes Gottes. Im Zorngericht Gottes, da soll die Menschheit bis auf den Überrest ausgerottet werden, hat Gott angekündigt. Ein Drama der Sünde wird dann zu Ende gebracht. Daniel sagt in Kapitel 9, Vers 24, den Sünden ein Ende zu machen. Das ist das. Denn das Gericht vollzieht sich dann an der ganzen Schöpfung. Anschließend wird Friede auf der Erde sein, wo Wolf und Lamm beieinander weilen werden. Frieden wird sein, den die Menschen ohne den Friedefürsten nicht bringen konnten. Und dann wird der Herr an den Augen des Überrestes von ihren Angesichtern jede Träne abwischen. Die Tränen, die durch die Lüge und das belogen worden sein und durch den Trug entstanden waren. Das allein ist eine Essenz, ein Auszug aus dem Inhalt der beiden zum Teil verlesenen Verse von Lukas 21. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass das uns Betreffende in unsere Herzen verzementiert wird, damit wir als wahrhaftige Erwartende, als Wartende auf unserem Herrn die Lampen, das Zeugnis brennend gefunden werden. Das ist die Absicht Jesu. Und wir danken unserem Gott,
dass wir die Zeit auskaufen dürfen für das Zeugnis Christi Jesu, für sein Wiederkommen. Betet, weil der Geist nicht allein dies tun soll, und geschrieben steht, der Geist und die Braut sagen, komm. Amen.